willkommen beim Energiezone-Podcast. Es kommt direkt die nächste Live-on-Stage-Aufnahme vor Publikum. So langsam wird das hier der Standard bei Energiezone. Diesmal haben wir auf der sogenannten Green Stage das Future Tech Festivals in Düsseldorf vor so circa 60 Personen aufgenommen. Danke nochmal an die Kollegen von Brick für die Organisation. Das FTF ist so eine Art B2B-Startup und Tech-Messe. Wir hatten auch unseren eigenen Stand da vor Ort und konnten viele coole, interessante Gespräche mit anderen Gründern und so weiter führen, unter anderem mit dem heutigen Podcast-Gast. War also insgesamt eine ziemlich coole Erfahrung. Ja, zu meinem heutigen Gast, der liebe Johann Böker, Gründer von Greenflash. Johann versucht in sehr jungen Jahren, ohne größere VC-Investments, sozusagen das ja, kleine 1,5 Grad der C&I-Branche zu bauen, also Commercial and Industrial. Greenflash entwickelt von der Planung bis zur Umsetzung das gesamte Energiesystem bestehend aus Photovoltaikanlage, Gewerbespeicher, Ladeinfrastruktur. Und das wird dann alles intelligent über den sogenannten Green X1 Controller vernetzt. Mittlerweile ist aus dem 2021 gegründeten Startup ein richtiges Unternehmen gewachsen mit über 70 Mitarbeitern, mehreren Standorten in Deutschland. Und ja, ich persönlich finde es einfach ziemlich stark, was Johann da in kurzer Zeit und in jungen Jahren aufgebaut hat. Kleiner Hint, ihr könnt euch schon mal auf Johanns Reaktion zur Frage, wann sie denn 1,5 Grad gekauft werden, freuen. Aber ein Hinweis, leider ist die Aufnahme schon etwas alt. Aufnahmedatum war tatsächlich letztes Jahr. Wir hatten echt Trouble mit der Tontechnik. Bitte entschuldigt da die Störgeräusche, die wir auf der Bühne der Messe ausgesetzt waren. Das haben wir ein bisschen unterschätzt. Ließ sich leider nicht vermeiden. Dazu ist die Folge eher eine Kurzfolge, da wir wegen Verzögerungen dann im Ablauf nur noch so knapp 20 Minuten Bühnenzeit hatten. Also echt challenging und ich habe es jetzt aber über Ostern geschafft, die zu schneiden und glaube, sie ist immer noch wertvoll. Da sind einige Schmankerl drin, die sich wirklich lohnen anzuhören. Ja, von daher wirklich ganz viel Spaß dabei, auch für diese kurzen jetzt Osterwochen, wo Alex auch verreist ist. Und sicherlich brauchen wir mehr solcher junger, ehrgeiziger und gleichzeitig erfolgreicher Gründer wie Johann. Also ganz viel Spaß mit dieser Folge und rein geht's, auf geht's, ab geht's, let's roll.
Moin Johann. Sind wir schon zu hören? Ich weiß nicht, wir brauchen einmal ein Handzeichen aus dem Publikum, ob uns alle hören.
So setzen wir uns hier Richtung
ich
Publikum?
Finde ich angenehmer. Ich glaube, ich werde den Schal, wenn ich darf, einmal kurz ausziehen, weil selbst mit dem Pulli ist es schon ziemlich heiß.
Ja, Glückwunsch genau. Erstmal.
Danke, danke. Bevor wir anfangen, müssen wir, glaube ich, noch die Zuschauer, die Zuhörer, die uns nicht sehen können, auch nochmal kurz abholen, wo wir hier eigentlich gerade sitzen.
Ja, ganz vergessen. Das ist jetzt ja eigentlich ein ganz klassischer Podcast.
Ja.
Also wir sitzen gerade auf einer Startup Green Stage. Wir sagen Green Stage in Düsseldorf.
In Düsseldorf auf dem Future Tech Fest und wollen uns natürlich ganz, ganz herzlich bedanken beim Future Tech Fest, dass sie uns eingeladen haben und auch bei Brick, die Green Stage hier heute Nachmittag bespielt haben und organisiert haben und uns die Chance gegeben haben, dass wir hier, also für mich zum ersten Mal einen Live-Podcast vor Publikum aufzunehmen. Und es wird aber dann auch in ein paar Tagen wahrscheinlich live gehen auf Spotify und Apple Podcasts und weiter unter dem normalen Format Energiezone.
Ja.
Hast du denn schon mal eine Folge gehört? Weißt du, was auf dich zukommt?
Ich habe extra nochmal reingehört. Ich kannte tatsächlich schon aus der Historie ein, zwei Folgen. Freue mich natürlich hier bei Energiezone Gast zu sein auf der Green Stage. Und ja, spannendes Format.
Ja, cool.
Vielleicht kurz zur Erklärung, weil die anderen das wahrscheinlich gerade gar nicht wissen. Der Inan hat gerade ein Ticket gewonnen zur Slush nach Helsinki, wenn ich richtig habe.
Mhm.
Und da könnt ihr jetzt nochmal alle, wenn ihr den Podcast übernächste Woche hört, noch einmal klatschen. War vorher eine Pitch-Veranstaltung mit seinem Startup, hoffentlich spreche ich es richtig aus, Uno Energy.
Genau, Uno, ja.
Genau, natürlich auch Technik ist in der Energiebranche und es lohnt sich auf jeden Fall, aber da machst du wahrscheinlich genug Werbung sonst im Podcast.
Genau, ja, stimmt. Das ist immer bei Intro und Outro wird's genannt, aber genau, ich wollte es jetzt eigentlich unter den Tisch fallen lassen, aber danke, dass du es nochmal sagst. Genau, wir haben eine Pitch-Competition hier gewonnen und freue mich, dass es geklappt hat. Für alle, die dich noch nicht kennen, nämlich die Energiezone-HörerInnen, stell dich doch mal in der Kürze der Zeit vor, weil wir haben nur so 20, 25 Minuten von jetzt an, nur noch, weil es alles hier ein bisschen in Verzug ist. Wer bist du und was ist Greenflash?
Ja, selber Joachim Böker, ich komme ursprünglich aus Lingen im Emsland, Und ich habe ein recht spannendes, ich finde es auf jeden Fall ein tolles Startup oder ich würde schon fast sagen Unternehmen, Corporate. Und ja, wir sind mit 70 Mitarbeitern an unterschiedlichen Standorten in Deutschland tätig und realisieren im Bereich Industrie und Gewerbe die Energiewende, haben die Vision einer CO2-neutralen Industrie und arbeiten da tagtäglich dran mit, ja, wie eben schon gesagt, ungefähr 70 Leuten, Ingenieuren, Technikern, Softwareentwicklern und bauen im Endeffekt Photovoltaikanlagen, Ladeparks, Batteriespeicher und statten sie alle auch mit Software, Energiemanagement und dem ganzen Thema drumherum aus.
Krass. Also was jetzt eben in der Anmoderation gesagt wurde, ist, dass du innerhalb von kürzester Zeit das so hochgezogen hast. Und wenn ich richtig informiert bin, bist du auch ein ganzes Stück jünger als ich, oder?
Das versuchst du immer zu vermeiden zu sagen.
Ja.
Ich bin tatsächlich erst 25, ja, ist vermeintlich jung vielleicht für meine Rolle. Und Greenflash mache ich jetzt seit 3 Jahren. Ich bin gelernter Elektroniker.
Mhm.
Das vielleicht nochmal, ist mein Background, also nicht den klassischen Gründerweg. Und habe selber im Handwerk gearbeitet, beim Solateur, schon vor einigen Jahren.
Okay.
Dort schon Gewerbe-Photovoltaikanlagen gebaut, auch schon alle Infrastruktur gebaut, wo echt der Teil der Elektromobilität noch sehr gering war. Und da schon viel aus dem Markt sehen dürfen. Und ja, das heute eigentlich bei Greenflash im großen Stil, vielleicht ein bisschen organisierter, mit mehr Software, mit mehr Digitalisierung, mit künstlicher Intelligenz, mit dem ganzen Paket drumherum.
Mhm.
Alles aus einer Hand beim Kunden, Industrie und Gewerbe.
Okay. Und du hast kein Abi, du hast nicht studiert, du hast sozusagen direkt aus der Ausbildung heraus angefangen, unternehmerisch zu denken und dann einfach losgelegt.
Ja, das ist schon krass. Also witzig. Forbes hat so geschrieben, ohne Abi, ist jetzt nicht mal so anders, als so eine Einschränkung, die man
hat. Nee, es ist eine Anerkennung. Also es ist eine, ich frage mich gerade, was habe ich da eigentlich gemacht?
Ich glaube einfach, dass ich generell immer schon, ich war immer unternehmerisch sehr viel tätig, hatte schon auch, ich sag mal, in der Schulzeit 1-2 Startups. Oder ich sag mal, man hat einfach auch gesagt, Unternehmen, ich hatte zum Beispiel einen eigenen Glasfaserladen, es war ein Vertriebsladen der deutschen Glasfaser. Ich hatte eine Firma, Imagefilme gedreht mit Drohnen, wo die Drohne noch cool war oder wo die noch ganz neu war, noch gar nicht bekannt so richtig. Genau,
also krass, immer schon unternehmerisch. Sachen ausprobiert schon. Und dann
immer schon unternehmerisch tätig gewesen und eigentlich früher erkannt, dass das eigentlich das ist, was ich machen möchte, was mir Spaß macht. Und da habe ich dann irgendwie mir auch, ehrlich gesagt, dann den, ja, ich sag mal, strukturierten Weg des Abiturs und Studiums dann gespart.
Ja, mega. Also in den USA wird sowas ja gefeiert, ne? Also sozusagen den Study oder Studienabbrecher zu sein oder so. Weiß ich nicht, ob ich so weit gehen würde, aber es ist schon beeindruckend, dass du in deinen jungen Jahren.
Ist schon in Deutschland anders, würde ich sagen.
Ja. Würdest du sagen, dass es schwerer ist, dann irgendwie ernst genommen zu werden, weil du so jung bist? Oder ist es eher so, du beeindruckst die Leute, weil so, wow, der ist so jung, der hat schon so viel erreicht?
Vielleicht gibt's heute so mittlerweile einen Kipppunkt, auch so, vielleicht war das sogar noch meiner Forbes-Auszeichnung mal, da gab's so gemerkt, dass das dann irgendwo zum Wow wurde, aber in den 3 Jahren Gründung, Wachstum, da wo ich es eigentlich gebraucht hätte, vielleicht auch mal zu sagen, okay, wow, der ist selbstständig, hat vielleicht hier auch einige Mitarbeiter und was macht er denn? Was schon sau viel Misstrauen verursacht, sei es beim Kunden, auch bei Partnern, wo es nie ein Problem war. Es war eigentlich auch immer mein Asset und mein Erfolg, war es bei Mitarbeitern, weil die wirklich auch die Chance hatten, mich persönlich kennenzulernen, ja, einfach über die Themen zu sprechen. Und ja, da war es tatsächlich nie ein Problem.
Cool. Leuchtet deine rote Lampe hier, oder?
Ja, jetzt hast du, glaube ich, gerade ausgemacht.
Ich habe sie ausgemacht. Okay, gut. Okay, super.
Leuchtet dann.
Okay, sorry. Mein Empfinden. Also sozusagen würdest du sagen, die praktische Ausbildung hat dir genauso gut oder besser geholfen als eine akademische Ausbildung, um das zu tun, was du jetzt tust?
Also ich sage mal, ich bin noch nicht ausgelernt. Ich bin immer noch in meiner Lernkurve und ich arbeite schon sehr gerne daran, Themen, mit denen ich mich gerade ad hoc sehr stark interessiere, sei es ein neues Thema, wie zum Beispiel in den letzten Jahren oder letzten Monaten sehr viel KI gewesen, aber auch im Energiemarkt immer wieder neue Themen oder auch unternehmerisch immer wieder was Neues, sich dann auch einfach gezielt mal Zeit zu nehmen und Themen weiterzuarbeiten und immer dann, wenn ich den in der Praxis eigentlich den Bedarf nach was habe, mich dann mit dem Thema sehr intensiv zu beschäftigen.
Cool. Und jetzt dann, sagen wir noch ein bisschen konkreter, reingezoomt auf Greenflash. Ich gibt's seit ungefähr 3 Jahren oder sowas, ne?
Genau.
Und was war die Ursprungsidee, als du angefangen hast und die sozusagen Gründungsgeschichte, habt ihr euch irgendwie weiterentwickelt von dieser Ursprungsidee?
Genau, also ich glaube, die Ursprungsidee oder die Gründungsgeschichte, ich habe beim Solateur gearbeitet, da gesehen, dass einfach dieser Gap zwischen dem, was der Handwerker kann, auch wirklich gut macht, partnerschaftlich ist, handwerklich viel drauf hat, und dem, was ein Industriekunde oder was eine Industrie und Gewerbe braucht, um eine Kaufentscheidung zu treffen, dass dazwischen einfach noch eine riesen Welt ist, die nicht gespielt wird. Der Handwerker direkt mit dem Industriekunden gibt oft einen Konflikt und grundsätzlich aber auch die Komplexität und das Potenzial in dem Markt. Mit meinen Vorkenntnissen aus dem Bereich Elektrotechnik war das immer so schon mein Thema, wo ich Bock drauf hatte, Elektromobilität. Ich hatte sehr früh, hatte ich schon ein Elektroauto. Hatte damals einen Nissan Leaf, konnte man nicht mal mit bis nach Düsseldorf fahren.
Wow. Bin ich auch so. Wann hattest du den ersten?
Ich würde sagen, so vor 4,5 Jahren, 5 okay. Jahren. Und hatte mal eine Prüfung, tatsächlich, witzige Story, in Düsseldorf. Hab's nicht bis nach Düsseldorf geschafft. Nein. Bin dann irgendwo auf dem Rastplatz die letzten 70 Kilometer, 80 Kilometer mit Taxi gefahren. Die Prüfung dann nachher auch war zu spät, abends haben mich durchfallen lassen. Und irgendwie dann auch schon die intrinsische Motivation, dieses Thema voranzubringen. Und dann habe ich mal eigentlich vielleicht auch einen entscheidenden Moment, der Ladepark Kreuzhilden, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr jemanden, das ist so ein ganz geiler Ladepark in Düsseldorf. Da habe ich es einmal mit Zwischenladen hingeschafft mit meinem Nissan Leaf. Das ist so ein schöner Ladepark. Man sitzt da, du hast keine Autogeräusche, das ist wie in so einem Park, kannst da eine Pizza essen, super Atmosphäre und dann laden einfach nebenbei so 30, 40, 30, 20 Teslas.
So 20, im Hintergrund.
20 weiße
die Vögel zwitschern und die Elektroautos surren.
Und da habe ich gesagt, das möchte ich bauen, aber halt skaliert und an jeder Kreuzung und mehr und dann öfter an mehreren Standorten. Ich glaube, so gab es immer mal wieder Momente, die gesagt haben, dass das diese Technologie eigentlich bei jedem Industriekunden nehmen muss, an jeder, auch bei jedem Grill, bei jedem Gewerbebetrieb. Und ja, so haben wir heute einfach auch schon viele ähnliche Ladeparks auch in Betrieb.
Kannst du irgendwas sagen zur Größe eures Unternehmens? Also Anzahl Mitarbeiter, Umsatz, vielleicht nicht, aber Anzahl Projekte oder irgendwie so ein Proxy, damit wir ein Gefühl kriegen für das, was du da aufgebaut hast?
Ich bin zwar die Gründungsstory jetzt total abgesprungen, weil eine persönliche Story, wo ich mit Elektroauto unterwegs war, aber auf jeden Fall alleine gestartet. Ich hatte nebenbei noch einen Ingenieurbüro für erneuerbare Energien. Dort habe ich auch schon PV-Projekte gemacht nach meiner Tätigkeit im Handwerk und hatte da auch Greenflash schon gegründet. Bei Greenflash haben wir Software gemacht und das, was das Ingenieurbüro über das Leistungsverzeichnis und Bau bei den Industriekunden nicht abbilden konnte, abgebildet, Software, sei es CPO, also Ladesäulen-Backend, sei es die Software im Energiemanagementbereich bei den Kunden und dann eigentlich alles zusammen bei Greenflash zusammengeführt, das Engineering, die Vorplanung, die Umsetzung, die Koordinierung des Handwerkes und aber auch nach hinten raus den Betrieb, den Softwarebetrieb des gesamten Energiesystems von der Ladesäule bis zum Wechselrichter, bis zur Photovoltaikanlage, Batteriespeicher, Lastgang des Kunden. Und jetzt nach vorne gesprungen zu deiner Frage, wie sieht Greenflash heute aus? Wir sind an zwei Hauptstandorten eigentlich veranlagt. Das ist einmal in Lingen, mein Ursprungsstandort, und in Essen, NRW, also in der Energiehauptstadt Europas, so wie Brick das immer schön nennt. Und Lingen ist 31 von hier, 2 Stunden hoch, wenn man 2 Stunden die 31 nach oben, ich sag mal zwischen Amsterdam und Hamburg.
Okay.
Genau, hat so 60.000 Einwohner. Und da oder den Heimvorteil kennen da viele Industrie- und Gewerbebetriebe auch so aus dem Netzwerk. Da haben wir viele von den ersten Referenzprojekten mit viel Vertrauen realisieren können und haben da heute auch noch, kann man sagen, die Hälfte des Personals sitzen, die andere Hälfte überwiegend in Essen, oder sagen wir 40-40 und dann noch so 20% verteilt in Deutschland. Leipzig haben wir ein kleines Büro, München haben wir einen kleinen Standort und
in Essen habt ihr gleich so einen ganzen Tower gesetzt.
Genau, Essen haben wir gesagt, machen wir richtig und haben da mittlerweile 700 Quadratmeter im City Tower. Wir sind da auch sehr zufrieden, die ganzen Universitäten, die drumherum sind, aber auch die Industrie und Gewerbe, die da vor Ort ist, sind tatsächlich auch mit einem Referenzprojekt nach Essen gekommen. Das ist umgesetztes Projekt bei dem Essen 04, ein schönster Fußballverein Deutschlands. Und dann mit dem Referenzprojekt auch gesagt, macht es jetzt hier auch Sinn, mehr in den Markt hier reinzugehen, weitere Kunden anzusprechen, weiteres Personal aufzubauen und sind mittlerweile, ich glaube, fast auch ein, zwei Leute mehr in Essen als in Bingen.
Okay, und so insgesamt dabei 70?
Genau, ungefähr 70, vielleicht mit einer Tochterfirma auch in Richtung 75. Sind stark auch weiter im Aufbau, viel Engineering, viel Projektmanagement, Umsetzung, teilweise aber auch einige Softwareentwickler.
Mhm.
Und ich lagere jetzt das Team zusammen, spitze das jetzt hin.
Und wie habt ihr das geschafft, so schnell zu wachsen? Also,
genau,
was ist euer Geheimnis?
Also ich glaube schon einfach, vorne Associate, der dachte immer so schon, er hatte immer bei sich gerade so groß im Büro Execution hängen. Also wenn man weiß, wo wir hin müssen, wenn wir ein gutes Produkt haben, das dann auch auf die Straße zu bringen. Ich glaube, unser Hauptwachstumscase ist eigentlich, dass wir über Kunden, über Referenzprojekte, über Kundenaufträge, Dienstleistungen, ist aber ein Mehrwert beim Kunden, beim Industriekunden zu erzeugen, auch die Möglichkeit hatten, einen weiteren Cashflow zu generieren, weitere Leute einzustellen für die Projekte, die wir in der Pipeline haben und eigentlich sehr über Projekt gewachsen sind, anstatt über, reines Wachstumskapital, das wir bis heute nicht hatten. Und das glaube ich auch ungewöhnlich, da sind wir auch stolz auf und ja, das glaube ich über Projekte, über Wertschöpfung am Kunden. Das ist einmal so unser Erfolgskonzept.
Würdest du sagen, dass ihr euch in Zukunft auch so aufstellen werdet, dass ihr mal aus dem Cashflow rauswachst, oder bist du grundsätzlich offen auch für Wagniskapital oder andere Quellen der Finanzierung?
Genau, also wir wollen definitiv Marktführer werden für den B2B-Bereich bei Industrie und Gewerbe. Und das sind auch unsere Chancen und auch unsere Positionierung im Markt auch schon sehr gut. Trotzdem, es tut sich viel, es ist viel am Markt los. Und falls wir merken, dass wir im Rückspiegel oder vielleicht jemanden sehen, der Geschwindigkeit aufbaut, haben wir natürlich immer die Möglichkeit, auch noch mit weiterem Rückspiegel zu wachsen. Aber ich glaube, es muss eine bewusste Entscheidung sein, auch mit dem Team. Und aktuell ist die auf jeden Fall noch nicht getroffen. Kann sich natürlich so entwickeln.
Cool, und nochmal so USP. Ich meine, es gibt ja irgendwie schon auch andere Unternehmen, die ähnliche Dinge machen wie ihr. Der Markt wächst ziemlich schnell. Wie positioniert ihr euch und was macht ihr anders als irgendjemand, der jetzt, keine Ahnung, Gewerbe-PV irgendjemand verkauft?
Genau, also ich glaube, einmal ist es die Ganzheitlichkeit, dass wir wirklich von der ersten Planung, von dem ersten Kontakt, teilweise über die Vorgespräche, ob man eine extra GmbH gründen muss, wo die PV-Anlage nachher reinkommt oder wie ein Immobilienfonds jetzt vielleicht ein Portfolio aufbaut, wie er alle seine Immobilien dekarbonisiert und dort Photovoltaik, nahe Infrastruktur, Batteriespeicher baut. Also wirklich von der Vorplanung, dann das Energiekonzept, von dem Konzept bis anderen Ingenieurbuch hat man es genannt, HOI, also Planungsphasen, wo wir das ganze Projekt definieren, wie viel geht überhaupt aufs Dach, was haben wir für Leistungen am Netzverknüpfungspunkt, wie groß soll der Ladepark sein, auch vielleicht in Zukunft. Und aus der Planungsphase heraus, über die Umsetzungsphase, dort auch wirklich ganzheitlich, wir koordinieren alle Gewerke der Handwerker, es ist dann teilweise mal ein Tiefbauer, derjenige, der oben die Montage macht, bis hin zu der Trafostation, also wirklich alle Gewerke aus einer Hand von Greenflash und dann über die Umsetzungsphase nachher auch zur Betriebsphase und die Weiterentwicklung, so nennen wir es bei uns, also das gesamte Energiesystem, was der Kunde hat, weiterzuentwickeln mit unserem eigenen Software-Controller, unserem GreenX1-Controller, über den wir alle Erzeuger und Verbraucher miteinander intelligent vernetzen und es schaffen auch langfristig den Stromeinkauf, Strombeschaffung und aber auch den Eigenverbrauch aus dem grün erzeugten PV-Strom, den der Kunde hat, zu erhöhen und dementsprechend die Wirtschaftlichkeit des Energiesystems weiter zu optimieren. Und über alle drei Leistungsphasen hinweg einen Ansprechpartner zu haben, das ist unser Konzept. Und dabei natürlich weiche Faktoren, ist aber sind dann kleinere Bausteine da drunter.
Mhm. Und also du hast jetzt gesagt PV, ich habe Ladeparks auch gehört. Dann glaube ich, habe ich irgendwie sowas wie Speicher und Wärmepumpen auch noch irgendwo gelesen bei euch auf der Website. Kannst du sagen, welcher Teil eurer Aktivitäten oder eures Umsatzes oder eures Aufwands oder wie auch immer sozusagen sich auf diese unterschiedlichen Teilbereiche verteilt?
Genau, also das Finanzzeichen ist nur eine Sache und das ist ein Energiesystem bei den Industriekunden. Und das beinhaltet halt die Bausteine Photovoltaik, Erzeugungsanlagen, teilweise sogar dezentrale Windenergieanlagen, haben wir auch bei einigen Kunden mit den Gesprächen. Dann das Thema des Netzanschlusses, Trafostation, Mittelspannung, 10 kV. Also das ganze Thema, wie kriege ich nachher den Strom auch ins Netz rein oder in meinen Industriebetrieb rein und damit verknüpft Batteriespeicher. Natürlich zur Eigenverbrauchsoptimierung, aber auch anderen Marktszenarien, die der Industriekunde oft hat. Ladeinfrastruktur, einfach weil es ein weiterer Verbraucher ist, die Kunden heutzutage sehr, sehr viel errichten, sehr viel Strom verbraucht, auch bei einigen Industriekunden. Wenn du zum Beispiel Elektro-LKWs hast, teilweise haben wir Kunden mit mehreren Elektro-LKWs schon. Und dann aber auch weitere Verbraucher. Es kann zum Beispiel ein Kälte- oder ein Wärmesystem sein, wie eine Wärmepumpe als Beispiel. Und neu errichten, es ist oft dann so ein Gesamtpaket aus Photovoltaikanlage, Trafostation, Ladeinfrastruktur und vielleicht so gebaut, dass wir einen Batteriespeicher nachrüsten können. Das ist oft so unser Startpaket beim Kunden. Und immer in alle Systeme zusammen addiert mit unserem eigenen oder mit einem Energiemanagement, einem Unix 1 Controller, der alle Erzeuger und Verbraucher miteinander intelligent vernetzt und aufeinander abstimmt.
Okay, verstanden. Ist Trafostation so ein Bottleneck? Also Netzanschluss kriegen und so, hört man ja immer wieder, dass es gar nicht so leicht ist.
Es ist definitiv ein Bottleneck, das ist auch ein menschliches Bottleneck, also einfach das Engineering darum herum. Vor allem auch ganz viele Leute beschäftigen sich mit dem Thema nicht. Die haben dann vielleicht schon irgendwie einen Solateur im Gespräch oder jemand, der PV aufs Dach baut, haben sich mit dem Thema Trafostation gar nicht auseinandergesetzt. Aber es ist oft der Engpass, der länger dauert im Prozess, der komplizierter ist. Und das ist eigentlich auch eine unserer Kernkompetenzen, da wirklich das Projekt so zu planen, dass die Trafostation richtig ausgerichtet ist, dass sie auch darauf ausgelegt ist, dass der Industriekunde vielleicht noch weitere Erzeuger und Verbraucher bekommt. Es kann Batteriespeicher und Ladepark sein, aber es kann auch manchmal an zum Beispiel eine Eisengießerei, eine riesen Photovoltaikanlage gebaut. Ihr habt einen Eisenofen, der heute auf Kohle läuft, elektrifizieren wollen und auch solche Verbraucher teilweise schon in solchen Systemen mit einzuplanen, mitzudenken. Und das geht immer nur projektindividuell, das machen wir. Wir denken uns projektindividuell in jedes Projekt ein, Und ich glaube, das ist oft einfach auch ein Erfolgskonzept von uns, wieso unsere Kunden da so zufrieden sind oder und ja, wir da auch so für Nachfrage haben.
Got it. Und wenn wir jetzt mal so über Marktpotenzial nachdenken, du hast gesagt, ihr wollt Marktführer sein in Deutschland oder vielleicht auch in Europa irgendwann mal. Wie viel Prozent der Gewerbedächer sind, also wie viel gibt's, wie viel sind schon ausgestattet? Was ist so das Gesamtpotenzial von Solar-PV im Gewerbe?
Genau, es gab jetzt gar noch mal eine neue Studie. Der Gewerbemarkt ist schon noch weiter, liegt weiter zurück als der Privatkundenmarkt. Es gibt aber auch viele Dachflächen, die von der Qualität, aber auch vom Potenzial her teilweise Lastprobleme haben, deswegen in den letzten Jahren schon abgeschrieben worden sind. Und was wir aber auch viel machen, ist teilweise Parkplatzüberdachung mit Leichtbaumodulen zu arbeiten. Was wir jetzt auch bei einigen Kunden haben, ist eine Freiflächenanlage, die mit in direkt, ich sag mal, 200-300 Meter neben dem Industriebetrieb gebaut wird und mit einem Kabel direkt in den Industriebetrieb reingeht. Also es gibt auch unterschiedliche Möglichkeiten, wenn man jetzt sagt, man hat vielleicht nicht ganz so viel Dachfläche, vielleicht die freie Fläche nebenan zu nutzen oder den Parkplatz zu überdachen. Und auch da tun sich mittlerweile viele Projekte auf, die über das Dachpotenzial hinaus eigentlich noch gehen, wo wir mittlerweile auf viele Referenzprojekte zurückblicken können, ohne dass ein Kunde trotz hohem Stromverbrauch, vielleicht schlechter Dachfläche, weil dort Kühlgeräte fehlen oder ein Dach auch beschädigt ist oder nicht erst saniert werden muss, trotzdem schon zu reagieren und wirtschaftliche Projekte zu...
Okay. Aber kann man das irgendwie so, also sind wir so ganz am Anfang oder sind wir schon gut gesättigt oder so? Also so, auch wenn wir jetzt die Prozentzahl nicht wissen, aber ist es so, müssen wir jetzt demnächst einfach sehr viel zusätzliche Dachfläche schaffen, um halt PV-Fläche zu schaffen sozusagen, so wie du es eben erklärt hast, oder ist noch total viel grüne, also nicht grüne Wiese, Metalldach?
Genau, also ich glaube, es ist schon noch viel Dachpotenzial, aber ich glaube, die mit Sicherheit schon einen Anteil an sehr einfach zu erschließenden Gebäuden ist weg. Und trotzdem gibt es noch extrem viele Dächer, die Potenzial haben, wo vielleicht in den letzten Jahren Statik nicht ausgereicht hat. Heute neue Technologien, wie bei uns Leichtbaumodulen zum Beispiel, dass plötzlich das Potenzial wieder möglich ist. Und einfach auch Parkplatzüberdachungen. Das ist halt ein gigantischer Markt. Unter 1%, 2% der Parkplätze überdacht in Deutschland. Und jetzt für uns als Greenflash adressieren wir ja auch nicht nur den Markt der PV-Anlage, sondern auch den Markt der Ladeinfrastruktur, des Ausbaus.
Das ist eine gute Kombo.
Der Ladeinfrastruktur und vielleicht immer mein Lieblingsbeispiel, mittlerweile geboren. Wir haben in Deutschland 4 Millionen LKWs auf den Straßen und unter 1% oder unter 0,5% sogar Elektro-LKWs. Und ich glaube, das zeigt schon so ein bisschen das Potenzial auch auf im Bereich der Ladeinfrastruktur bei Industrie und Gewerbe.
Ja.
Dazu kommt natürlich noch Batteriespeichermarkt, der auch im Industrie- und Gewerbebereich, ich glaube, noch nicht so richtig gestartet ist.
Aber jetzt losgeht, oder? Also man hört es immer wieder, dass irgendwie die relativ hohe interne Zinsfüße haben und
Also es läuft bei uns auch verstärkt an. Wir haben in den letzten Jahren oft auch Projekte gebaut, die erweiterbar waren, wo wir den Batteriespeicher aus dem Kundeninteresse heraus gesagt haben, hey, lieber Kunde, auch wenn du zwei Steine kaufen möchtest, wir machen alles so, dass du den nachrüsten kannst und triffst erst die Kaufentscheidung, wenn die Preise noch ein wenig fallen. Und deswegen sind wir gerade auch im Batteriespeicherbereich sehr stark tätig. Die Komponentenpreise bzw. Preise pro Kilowattstunde und Batteriespeicher sind extrem stark gefallen. Und das ermöglicht einfach, plötzlich sind andere Wirtschaftlichkeiten in den Projekten möglich.
Ja. Wir kommen jetzt leider schon so ein bisschen zum Ende. Vielleicht haben es sogar manche gehört, im Hintergrund hier ziemlich viel Geräusche. Schon irgendwelche Ansagen, dass hier wir aus so einer Afterparty gehen, sondern was ähnlich. Deswegen vielleicht noch ein, zwei letzte Fragen.
Schon hier, schon Party und wir sitzen hier noch in dem Podcast.
Genau. Aber so eine, die ich unbedingt stellen wollte, ist, wann werdet ihr eigentlich von 1,5 gekauft?
Oh.
Also,
Red Flag. Also, muss ich springen gleich auf hier, wenn du Fragen stellst. Also, nee, wir sind ja keine
Anwälte. Die machen ja mehr und mehr jetzt auch. Also Philipp Schröder war ja schon bei uns im Podcast und die machen ja mehr und mehr so aus der Außenwahrnehmung jetzt auch Gewerbe. Ist das ein ernstzunehmender Competitor oder wärt ihr gern ein Akquisitionstarget von denen oder?
Nee. Also, ist jetzt zum spannenden Thema tatsächlich geworden. Also grundsätzlich sind wir ja kein Handwerksbetrieb. Ich hatte das tatsächlich bei ein, zwei Partnerunternehmern auch von uns, mit denen wir bauen, dass man da immer mal wieder Stories hört, auch von Gesprächen. Ich glaube, wir sind dafür auch einfach von unserer Größe her. Ich weiß nicht, ob das zu uns passen würde. Ich glaube nicht. Wir haben bis heute ja auch vielleicht bewusst den Weg gewählt, kein Venture Capital aufzunehmen, um uns nicht verkaufen zu müssen bei einer Opportunität. Und vielleicht, ich glaube auch, wo 1,5 natürlich extrem unfassbar stark ist, natürlich im Storytelling, sei es bei dem Thema Energiemanagement, sei es bei dem Thema Story zum Energiemarkt oder auch zu dem Thema Gruppe und Gruppensynergien.
Mhm.
Und ich glaube, dass man das jetzt einfach auch mal ein paar Jahre abwarten muss, wie sich das entwickelt, bevor man da ja irgendwie auf was aufspringt.
Okay.
Und vor allem vielleicht zum Gewerbebereich. Da sind die, glaube ich, eher als Dienstleister unterwegs und unterstützen dann teilweise mal Projekte, adressieren meiner Meinung nach eigentlich auch einen anderen Markt. Es gibt natürlich einmal den Privatkundenmarkt, einmal gibt es den Markt zwischen einer 10 kW Peak Anlage und 99 oder 150, 200 kW Peak. Und dann kommt der Markt in der Mittelspannung, wo eigentlich Industrie und Gewerbe ist. Und natürlich ist 1,5 Stunden viel unterwegs in dem Markt der Privatkunden. Und ich glaube, die machen gerade den Schritt in den Markt rein, auch mal eine Anlage mit 99 kW Peak zu realisieren, auch vielleicht sogar mal 150 kW Peak. Und da gibt es noch, glaube ich, noch sehr wenig bis keine Referenzen. Und wir sind in dem Markt über 200 kW Peak. Da Vollzeit drin oder da ganzzeitig drin, Mittelspannung 10 kV. Wir adressieren da schon noch, sagen wir, größere Projekte mit höheren Lastgängen, mit höheren Regulatorik auch. Und ja, das ist dann nochmal ein starker Unterschied dazu.
Okay. Also jetzt wird's echt laut hier im Hintergrund. Ich habe großes Vertrauen in unsere Audiofilter, was die alles rausholen können, aber ich weiß nicht, ob wir das rauskriegen. Von daher, ich würde sagen, es war ein super Anfang von dem Gespräch. Wir sollten das auf jeden Fall fortsetzen. Wir können ja einfach mal eine ordentliche Podcast-Folge machen. Bisschen weniger Hintergrundgeräusche. Aber ich fand es mega spannend, dich kennenzulernen. Total beeindruckt. Lass uns in ein paar Monaten nochmal connecten und gucken, wo ihr dann da steht. Und dann die anderen zwei Drittel meiner Fragen, die ich hier noch auf der Liste habe, vielleicht adressieren. Was meinst du?
Passt. Machen wir so.
Ja?
Mich gefreut.
Johann, danke. Und danke euch auch an euch, dass ihr hier noch so lange geblieben seid.
Wir lassen euch jetzt.
Und zugehört habt. Viel Spaß bei der Party und bald.
Yes, und damit geht auch diese 81. Folge der Energiezone zu Ende. Eine, ja, Kompaktfolge, aber eine gute Folge geworden. Am Ende ging es ja auf der Messe leider echt diese Aftershow-Party in vollen Zügen los im Hintergrund, sodass wir da dann einfach abbrechen mussten. Danke auch an die Zuschauer, die bis zum Ende geblieben sind und wegen des harten Cut-offs da leider keine Fragen mehr stellen durften. Aber nichtsdestotrotz fand ich die Podcast-Länge ja auch mal ganz erfrischend. Hört sich meiner Meinung nach sehr locker weg. Auch inhaltlich spannend, zum Beispiel zu wissen, wie viel Potenzial auch noch auf den deutschen Dachflächen und Parkplätzen vorhanden ist. Ich glaube, wenn wir kreativ werden, können wir immer wieder neue Flächen durch innovative Lösungen erschließen. Und die Frage ist nur, wie wirtschaftlich das sein wird in Anbetracht der fallenden Strompreise, insbesondere für Solaranspeisung und so zu Peakzeiten. Naja, persönlich habe ich großen Respekt davor, was Johann bereits da in jungen Jahren auf die Beine gestellt hat. In dem Alter war ich, glaube ich, noch auf irgendwelchen Studentenpartys in Karlsruhe unterwegs. Also all in all wieder ein cooles Event. Und für UNO auch erfolgreich, weil wir den ein oder anderen Kontakt da zu potenziellen Kunden knüpfen konnten. Apropos Events, Hinweis nochmal aufs Energiefrühstück am Rande der OMR, www.energiefrühstück.de. Meldet euch an und seid dabei. Am Abend vorher ist die Kassenzone-Party, da bin ich auch, von daher mal gucken, wie sich das in Kombination dann so zusammen ausgeht. Aber genau, schaut vorbei, das wäre cool, wenn ihr in Hamburg seid. Und auch sonst haben wir andere Messen. Also ich bin jetzt heute und morgen, also Freitag, 25. April und 26. April auf dem Cheftreff in Hamburg. Wenn ihr da seid, sagt Hallo, kommt an unserem Stand vorbei oder ja auf den Abends- und Morgens-Events. Wäre schön, kurzes High-Five, freue ich mich immer. Und dann machen wir auch in der Woche vom OMR-Festival, bin ich am Ende der Woche in München. Da ist ja in dieser Woche die Smarter E und dann die Intersolar und da mache ich mit dem mit den Enner auf dem Enner-Park stand ein Panel mit. Also Freitag, 9. Mai. Wir nehmen da auch nochmal eine Folge am Rande dann auf. Also, falls ihr auf der Intersolar seid, sagt auch Bescheid. Und ansonsten schreibt uns gerne wie immer team@energiezone.org oder per LinkedIn einfach. Freuen uns immer über Kritik, Anregungen, Hinweise oder einfach nur ein friendly Hello und Danke. Und genau, was immer natürlich relevant ist, auch bitte einmal kurz auf den Podcast-Plattformen vorbeigucken, uns da folgen, abonnieren und die Glocke einschalten, damit ihr immer auf dem neuesten Stand bleibt. Vielen Dank, bis dann erstmal. Macht's gut. Ciao, ciao.